Schön, euch zu sehen. Wir starten heute nicht nur in eine neue Predigtreihe, nein, sondern wir starten auch in ein neues Kleingruppensemester. Das bedeutet, wir machen ganz besonders Werbung nochmal, damit ihr euch Kleingruppen anschließen könnt, wenn ihr das wollt. Es gibt auf unserer Homepage ganz, ganz viele verschiedene Kleingruppen, die da vorgestellt werden. Und dann kann man dort sich anmelden und eine Gruppe finden, der man gemeinsam glauben, leben kann. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Angebote. Und ein ganz besonderes Angebot, auf das will ich euch nochmal hinweisen. Und dazu bitte ich den Matthias mal nach vorne zu kommen. Wir setzen uns da schön auf die Couch. Wenn wir schon so eine schöne Bühnendeko haben, dann kann man die auch nutzen. Matthias, manche hier drin kennen dich schon. Andere kennen dich noch nicht, die wissen nur von dir, dass du einen sehr guten Geschmack, was Hemden betrifft, hast. Ja, war nicht abgesprochen. Genau, aber stell dich doch einmal kurz vor.
Genau, als exakt das gleiche Hemd, ein wunderschöner Hemdgeschmack.
Ja, ja, danke.
Ich bin Matthias und verheiratet mit Simone.
Wir sind schon eigentlich für manche sehr, sehr lange bekannt. Wir haben ja hier schon geheiratet, Simone und ich, da gab es diesen Saal noch gar nicht. Und waren dann zwischenzeitlich auch mal weg im Ausland und in einer anderen Gemeinde und sind jetzt wieder hier zurück seit circa 3 Jahren. Unsere Kinder Lisa und Nico gehen hier in die Jugend. Genau, beruflich bin ich Leiter vom Qualitätsmanagement im Bürgerspital in Basel.
Und du bist vor ein paar Wochen auf mich zugekommen und hast gesagt, Mensch, Timo, mir liegt so Männerarbeit so arg am Herzen. Und als es dann die verschiedenen Kleingruppen gab, da hast du gesagt, du möchtest eine Kleingruppe, besonders für Männer, gründen. Genau, erzähl doch mal kurz, wie sieht sowas aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also das Thema Kleingruppe für Männer oder Männerarbeit liegt mir schon länger auf dem Herzen und das neue Format, das heißt Feierabendbier. Am Stammtisch, Männer am Stammtisch mit Gott. Das heißt Feierabendbier, das ist ein Format offensichtlich, wo Männer gerne ins Gespräch kommen. Der Untertitel verrät, wir möchten natürlich uns um geistliche Themen kümmern. Am Stammtisch mit Gott, das heißt natürlich, er ist mitten unter uns, wir versammeln uns in seinem Namen und wir können gespannt sein, was er mit uns tun möchte. Genau, wir treffen uns, wir können uns hier donnerstags alle 14 Tage direkt hier eben in dem schönen, in der alten Druckerei treffen, haben da ordentlich Platz, um es zu versammeln. Wir fangen schon um 18 Uhr an, also so direkt nach Feierabend, hoffentlich haben da viele schon Zeit, betrifft nicht nur Berufstätige, muss ich dazu sagen, es können natürlich auch Rentner kommen, Arbeitslose, Menschen, die krankheitsbedingt nicht arbeiten, also sind alle willkommen und wie gesagt, ob wir jetzt eine kleine Gruppe sind und an einen Tisch passen oder ob wir viele sind, das spielt keine Rolle, das ist skalierbar. Und wir starten tatsächlich schon kommenden Donnerstag.
Ja, jetzt hast du, ja, machst du das nicht, weil du zu viel Zeit hast und dir langweilig ist, sondern du hast ein bestimmtes Ziel damit, eine bestimmte Vision. Nehmen uns doch da nochmal mit rein.
Genau, also das große Anliegen ist eigentlich, dass wir als Männer wirklich in der Kraft Gottes unseren Alltag gestalten, unser Leben gestalten und nach seinem Willen suchen. Ich glaube, unsere Familien, unsere Gesellschaft, unsere Welt braucht Männer, die wirklich geistlich im Saft stehen. Und danach möchten wir uns ausstrecken und da gemeinsam uns ermutigen, uns anspornen und auch Zeugnisse hören, wie Gott es tatsächlich auch real werden lässt. Das ist das große Ziel und die Vision.
Das hört sich gut an. Wenn jetzt hier der ein oder andere Mann drin sitzt und sagt, Mensch, da möchte ich jetzt mitmachen, wie geht das?
Genau, wir haben es ja gehört schon vorletzten Sonntag. Man kann sich jetzt online anmelden in diesem Portal auf der Webseite. Es wäre schön, es würden sich Leute auch anmelden, dass ich ungefähr weiß, wie viel Getränk ich besorgen muss. Übrigens, es gibt natürlich nicht nur Bier, man kann auch ein Wasser trinken oder eine Cola. Das geht alles. Aber es kann man auch spontan dazukommen. Mir wäre es nur richtig wichtig zu sagen, alle Altersklassen sind willkommen. Ich finde es toll, den Austausch über die Generationen. Und ganz wichtig auch, es ist auch ein Format für Nichtgläubige. Also ich glaube, wir sollten als Christen eine Sprache sprechen, die auch andere Nichtgläubige verstehen und was andere auch Lust macht, sich mit dem Glauben zu beschäftigen und unseren Gott kennenzulernen. Also bringt auch eure Arbeitskollegen mit und lasst uns hier dieses Format nutzen, um auch ins Gespräch zu kommen über unseren Glauben.
Genau, und man kann auch mal reinschnuppern, ne? Man muss da nicht immer kommen, wenn man einmal gekommen ist, sondern man kann das einfach mal ausprobieren.
Genau.
Genau, super. Ja, jetzt geht unsere Predigtreihe darum, dem Glauben gemeinsam zu leben. Und ich weiß, dass dich eine Freundschaft verbindet mit Mike schon jahrelang, in der ihr auch über den Glauben redet und der euch ja weiterbringt so im Glauben. Könntest du vielleicht so 2 bis 3 positive Effekte aufzählen, die so diese Zweierschaft mit Mike für dich und für dein Glaubensleben hat?
Genau, also natürlich Freundschaft, die verbindet uns seit Jahrzehnten eigentlich und ist was extrem Wertvolles. Und natürlich ist man auf Freundschaft sehr offen und ehrlich miteinander. Aber es gibt auch Aspekte, die darüber hinaus, finde ich, wichtig sind für einen geistlichen Austausch. Das erste hört sich gar nicht so geistlich an. Es geht darum, dass wir einfach auch einander zuhören und den anderen wahrnehmen und versuchen, seine Gedanken nachzuvollziehen und nicht immer seine Themen in den Vordergrund zu stellen. Gemeinschaft kann auch sehr egoistisch motiviert sein. Ich finde es wichtig, dass man bereit ist zu geben und zuzuhören. Natürlich der andere Aspekt ist, der Maiko und ich, wir spornen uns auch da an, in unserer Freundschaft den Glauben wirklich zu leben. Wir haben eine Verheißung von Jesus, dass wir Leben im Überfluss haben. Und wir können natürlich da in unserem Leben auch das Thema relativieren und versuchen, kleinere Brötchen zu backen. Wir zwei spornen uns an, das wirklich zu erleben und wahr werden zu lassen in unserem gemeinsamen Glauben und auch Zeugnis abzugeben, wenn wir wirklich mit Gott was erlebt haben. Und das ist so ein zentrales Element.
Vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Genau, wir sehen jetzt gleich nochmal einen Clip zur Predigt und zu dem Thema und hören dann die Predigt, aber gebt nochmal einen Applaus nochmal für Matthias.
Und die Frauen dürfen natürlich ihre Männer auch ermutigen, hinzugehen.
Ja. Menschen, sie sind überall. Ob Menschen nun dein Ding sind oder nicht, ist es Tatsache, dass Gott uns absichtlich für Gemeinschaft geschaffen hat. Wir lesen das immer wieder in der Bibel. Ganz am Anfang sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er startete die erste Familie. Wir brauchen einander, weil wir einander schärfen, wie Eisen Eisen schärft. Und wir können wirklich aneinander wachsen. Zusammen können wir unsere gegenseitige Last tragen, wenn das Leben uns in Tiefen führt. Wir erfahren Ermutigung und bauen einander auf. Und manchmal brauchen wir einfach jemanden, der für uns da ist und uns zuhört. Niemand kann alles alleine machen. Und genau das ist der springende Punkt. Als Teil der Gemeinde bist du Teil einer Gruppe von Menschen, die alle mal zu kämpfen haben, aber in gegenseitiger Liebe verbunden sind. Wir treffen einander, dienen einander, lernen, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat und erreichen Menschen unserer Stadt mit dieser Nachricht der Gnade. So wollen wir einander helfen, Gemeinschaft zu leben. Denn wir wurden von Gott dazu so erschaffen, dass wir zusammen besser sind als allein. Also, ab auf die Couch und lebe Gemeinschaft!
Ja, ab auf die Couch, das habe ich jetzt wörtlich genommen. Couch ist doch ein schöner Ort, oder? Ich habe zu Hause da einen Lieblingsplatz auf meiner Couch, der hat schon so ein coole vom jahrelangen Einsitzen. Und wenn ich da hinsitze, dann bin ich schon eins mit der Couch. Dann gehe ich da vollkommen drüber. Und das ist super entspannend, da kann man echt gut entspannen. Aber nicht nur entspannen und zur Ruhe kommen, sondern man kann auch Gespräche führen. Gespräche führen mit seiner Frau. Tiefe Gespräche führen mit der Familie, mit Kindern. Gespräche führen und Gemeinschaft haben mit Freunden. Leben wird geteilt auf so einer Couch. Dinge, die den Alltag betreffen, die die Zukunft betreffen. Das alles passiert auf so einer Couch. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber oft ist das Wohnzimmer eben so ein zentraler Ort für das gemeinschaftliche Leben. Und wenn du in einer Kleingruppe bist und vielleicht sogar selber Kleingruppenleiter bist oder Gastgeber bist für eine Kleingruppe, dann kann deine Couch auch ganz schön viel erzählen über Gemeinschaft im Glauben. Vielleicht würden da Verletzungen wieder heilen. Vielleicht war die Couch Zeuge von Tränen, die geweint wurden, weil man einander getragen hat in schwierigen Zeiten. Vielleicht war die Couch Zeuge davon, dass man wichtige Glaubensschritte gegangen ist oder wichtige Erkenntnisse hatte, weil man in der Bibel gelesen hat. Wenn man sich ermutigt hat im Glauben, ähnlich wie Matthias das erzählt hat, was er mit Mike erlebt, dass man sich gegenseitig aufgebaut hat. Die Couch. Die Couch als Ort des Glaubens. Nicht nur in der Kirche, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur im Gottesdienst erleben wir Gott, sondern im Alltag. Und die Couch ist da ein Zeuge davon. Wie geht es dir mit gemeinschaftlich gelebtem Glauben? Ich will das nicht nur beschränken auf Kleingruppe. Da passiert natürlich auch viel geistliches Leben. Aber wie geht es dir mit gemeinschaftlichem Glauben in der Ehe, in der Familie, mit Freunden? Es ist kein Selbstläufer, dass man gemeinsam Glauben und gemeinsam Leben teilt. Welche Rolle spielt gemeinsamer Glaube bei dir? Wie lebst du das? Ich finde das Thema enorm wichtig, weil die Individualisierung in unserer Gesellschaft schon längst für eine Individualisierung auch unseres Glaubens dafür gesorgt hat. Sie würde übertragen darauf. Ein Liedtext, der in den letzten Monaten oft im Radio zu hören war, auch auf der Oscar-Verleihung, der drückt das so ein bisschen aus, wie die Gesellschaft diese Individualisierung auch sieht und pusht. Miley Cyrus hat ein Lied geschrieben, Flowers. Vielleicht kennst du das, es ist gehört im Radio. So, ne? Und ich übersetze mal einen Teil, einen kleinen Teil, eine Strophe aus diesem Lied. Dort singt sie Dinge wie, ich kann mir selber Blumen kaufen, kann selber meinen Namen in den Sand malen, kann stundenlang mit mir selbst reden, kann Dinge sagen, die du sowieso nicht verstehst. Ich kann mit mir selbst tanzen. Und ich kann meine eigene Hand halten, ja, ich kann mich besser lieben, als du es kannst. Was singt sie voller Selbstbewusstsein? Ich brauche niemand, heißt das auf Deutsch gesagt. Ich brauche niemand, nur mich selbst. Wie kommt Miley Cyrus dazu? Ja, ist bekannt, dass sie da irgendwie eine Beziehung hat, die nicht so gut geendet hat, wie sie das gedacht hat. Und das war dann so eine Trotzhaltung, so interpretieren viele dieses Lied. Ist alleine Leben nicht besser? Ist es nicht besser, alleine zu leben? Ist es nicht viel wichtiger, dass man sich selbst liebt, als dass andere Menschen einen lieben? Ich sehe so einen Trend in unserem Glaubensleben, unserer heutigen lebenden Generation, dass wir sehr dieses Persönliche betonen. Und es ist ja grundsätzlich auch nicht falsch. Es ist sehr wichtig, das Persönliche am Glauben zu betonen. Es ist sehr wichtig, persönlich diese Stille zu suchen. Es ist sehr wichtig, persönlich Gott zu begegnen, seinen eigenen Glauben zu pflegen und zu hegen in der Stille. Das ist wichtig. Vor allem, wenn man in so einer schnelllebigen Zeit lebt wie wir. Da sind diese Ruhezeiten und Zeiten mit sich selbst echt gut. Aber das kann auch ein zu viel sein, weil Glaube so viel mehr ist als das. Es kann so weit gehen, dass Gemeinde scheinbar nicht mehr wirklich benötigt wird. Ich kann mir ja selber die Predigtblumen so pflücken, indem ich hier heute Morgen da sitze oder mir online zuschaue oder andere YouTube-Predigten anschaue. Und dann kann ich mir selber die Predigtblumen zusammenpflücken, meine eigenen, brauche ich niemanden, der mir die irgendwie zurechtschneidet und mir die schenkt, kann mich selber beschenken. Ich kann selber meinen Glauben in den Sand malen, ist auch viel besser und einfacher, weil dann kann ich da hinschreiben und malen, was ich will. Ich kann mir selber und ganz alleine mit Gott tanzen und meinen persönlichen Lobpreis haben, indem ich mir einfach Musik auf die Ohren mache und dann in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer alleine einfach tanze und Gott die Ehre gebe. Das ist doch gar kein Problem, kann ich alleine machen. Und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich mir auch selber die Hand halten. Oder ich suche mir irgendwo einen externen Seelsorger und der über mich überhaupt nicht kennt, dem ich nur das erzähle, was ich will oder auf was ich Lust habe. Und wenn der mir nicht das sagt, was ich hören will oder mir nicht helfen kann, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann lasse ich es einfach wieder bleiben und gehe wieder nach Hause. Es ist doch so viel einfacher, wenn ich ganz alleine meinen Glauben lebe oder nicht. Ich kann doch besser für mich selber glauben, oder? Ich brauche niemanden als mich selbst. Dann werde ich auch weniger verletzt, oder? Ist doch so. Es steckt schon eine wichtige Wahrheit darin, dass das individuelle Glaube nötig ist. Das ist echt viel Wahres dabei und dazu ermutigen wir ja auch hier immer wieder. Aber, und das ist wichtig, dieses Individuelle hat auch seine Grenzen. Ich weiß, es gibt in der Beziehung zu anderen natürlich auch dekonstruktive Abhängigkeiten und natürlich ist es gut, in gewissem Maße irgendwie auch unabhängig zu sein von jemand anderem. Aber wenn ich völlig unabhängig bin und auch mein Glauben und mein Leben völlig unabhängig von anderen lebe, dann verpasse ich sehr viel. Das individuelle Leben und der individuelle Glaube ist nur ein Teil, ein kleiner Teil von reifen und von gesundem Leben und von reifen und von gesundem Glauben. Individuelle Glauben ist wichtig, aber es ist nur ein kleiner Teil. Es gibt den Segen des gemeinsamen Lebens und den Segen des gemeinsamen Glaubens. Den gibt es wirklich. Und klar, der Segen kostet manchmal viel. Manchmal kostet er wirklich viel. Aber der Segen ist dafür auch groß, den wir durch Gemeinschaft erleben können. Durch Gemeinschaft in der Ehe, in der Familie, in Freundschaften, in Kleingruppen, im Zusammenleben, in der Gemeinde. Überall ist dieser Segen erlebbar, wo ich Gott und Jesus mit reinhole. Und inzwischen würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde nicht nur sagen, dass es den Segen des gemeinschaftlichen Lebens gibt, sondern dass es auch eine Notwendigkeit des gemeinschaftlichen Lebens und des gemeinschaftlichen Glaubens gibt. Ich bin inzwischen so weit zu sagen, dein Glaube verkümmert, wenn du ihn nicht in Gemeinschaft lebst, wenn du den Austausch nicht hast. Die Bibel, die ermutigt uns immer wieder dazu, Gemeinschaft zu leben und Gemeinschaft auch im Glauben zu leben. Schon ganz am Anfang bei Adam und Eva, da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und dann sehen wir in der Geschichte Gottes, wie Gott immer wieder dieses gemeinschaftliche Glaubenserlebnis schafft. Mit den Glaubensvätern noch, mit der Familie. Und dann später beim Auszug in der Stiftshütte. Und später dann durch die Richter und Propheten und Könige und durch den Tempel. Immer versucht Gott, das uns beizubringen, uns Menschen, dass wir leben und glauben, gemeinschaftlich leben sollen. Und dann im Neuen Testament sehen wir natürlich die Gemeinde und die Jüngerschaft von Jesus und dann nach die Gemeinde. Die Bibel wirbt förmlich darum, erfahre Ermutigung und Auferbauung im Glauben. Lass dich auferbauen und ermahnen von deinen Glaubensgeschwistern, sagt Paulus und die anderen Schreiber der Briefe sehr oft. Sehe die und erlebe die positive Herausforderung in einer Gemeinschaft. Erfahre Freude, geteiltes Glück und positive Glaubensintensität und Glaubenserlebnisse in der Gemeinschaft. Lass dich tragen in schweren Zeiten von anderen Christen, in Lebensschicksalen, in Krankheit, in Trauer, in Zweifel. Lass dich tragen. Riskiere auch Gemeinschaft, die weh tut. Manchmal tut Gemeinschaft weh. Manch einer hier drin kann ein Wörtchen davon erzählen. Aber halte Spannungen aus und wachse daran. Halte Widerspruch aus und nutze diesen Widerspruch dazu, nicht dich von deinem Bruder oder deiner Schwester im Herrn zu entfernen, sondern um daran zu wachsen und um zu lernen. Entweder du könntest lernen oder dein Gegenüber. Oder ihr lernt Liebe und Geduld miteinander. Halte Konflikte und Spannungen aus, um dann Versöhnung zu erleben und stärkere Beziehungen zu erleben. Ordne dich selbst unter. Ordne dich unter, um Gottes größeren Plan mit einer Gemeinschaft zu erreichen. Lebe nicht nur in einer Gemeinschaft, sondern lebe für eine Gemeinschaft. Das sind alles so Sätze, die in der Bibel uns in anderen und unterschiedlichen Formulierungen begegnen, weil die Bibel uns dazu ermahnt und ermuntert und sagt, lebt Glaube und lebt das Leben gemeinsam. Allein ist zwar manchmal einfacher, aber nicht unbedingt erfüllend. Und Glaube und die Beziehung zu Gott ist so gestaltet, wenn ihr mal den 1. Korintherbrief lest, vor allem Kapitel 12 bis 14, dass wir einander dienen und einander Zugänge zu Gott verschaffen, die wir alleine nie gehabt hätten. Weil der eine die Gabe der Lehre hat, der andere hat die Gabe der Prophetie, der nächste hat die Gabe des Zungenredens, wieder der nächste hat die Gabe des Dienstes und so weiter und so fort. Na, der Ermutigung, der Erkenntnis gibt ja so viele verschiedene Gaben, mit denen wir uns gegenseitig befruchten können und Glaube wachsen kann. Das ist die Idee von Glaube. Also lebe nicht selbst nur in einer Gemeinschaft, indem du davon zu profitieren suchst, sondern für eine Gemeinschaft, indem du deine Gaben mit hineinbringst. Manchmal scheint es uns alleine einfacher zu sein, weil einfach viele Konfliktfelder dadurch wegfallen. Ja? Wer alleine ist, hat mit niemandem einen Konflikt. Das ist logisch. Da braucht man keine Lebenserfahrung zu haben. Das ist reine Mathematik, weil dann ist man ja alleine. Mit wem soll man da einen Konflikt haben? Aber Trotzdem, auch wenn es vielleicht manchmal einfacher erscheint, ist es viel weniger erfüllend und hindert mich in meinem Glaubenswachstum und auch an meinem Wachstum als Mensch. In der Pandemie wurde das so besonders deutlich. Die von uns, die nicht in Gemeinschaft waren und sich nicht in Gemeinschaft begeben haben, in einer kleinen Gruppe oder in Freundschaften oder so, die haben plötzlich so ganz stark erlebt, was ihnen fehlt. Und wir haben auch einer der Hauptgründe, warum wir auch die Kleingruppen jetzt so betonen, ist dieses Erlebnis aus der Pandemiezeit. Weil wir gesehen haben, dass die Menschen viel besser die Pandemie durchlebt haben, die in der Kleingruppe waren. Also Gemeinschaft ist etwas, das uns auferbaut, das unserem Glauben hilft, das uns bei aller Herausforderung gut tut. Und heute schauen wir uns zu diesem gemeinschaftlichen Leben mal zwei Verse aus dem Epheserbrief, Epheser 4, die Verse 15 bis 16. Dort lesen wir: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt, mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und erbaut sich selbst in der Liebe. Ja, so ein schönes Bild von uns als Gemeinde. Jeder von uns ist ein Teil des Leibes und hat eine Kraft. Du hast eine Kraft für diese Gemeinde, weißt du das? Und wir bauen einander auf und wachsen und erbauen uns in der Liebe. Zu Christus, dem Haupt, steht im Vers vorher. Also diese Vers 15 da und 16, da kommen zwei Worte, zwei Schlüsselworte eigentlich vor, die ich heute betonen will in der Predigt. Das eine, das ist die Wahrhaftigkeit, seid wahrhaftig in der Liebe. Das zweite ist die Liebe. Seid wahrhaftig in der Liebe. Wahrhaftig ist so ein altes deutsches Wort. Ja, das sagt man heute nicht mehr. Weiß nicht, wenn du das letzte Mal das Wort wahrhaftig benutzt hast. Aber heute würde man sagen, ja, wir müssen mal Real Talk machen. Ja. Wir müssen nicht wahrhaftig sein, sondern wir müssen Real Talk machen. Wir müssen mal echt sagen, was wir denken. Ein echtes Gespräch führen. Wir machen uns dadurch vielleicht auch verletzlich, wenn wir echt sind. Aber das machen wir jetzt mal, Real Talk. Wir fahren die Geschütze runter, lassen andere Anteil haben an dem, was echt ist. Und es kann echt schwierig sein. Ja, das kann echt schwierig sein. Echt sein kostet Mut. Was bedeutet das nämlich, das Echtsein? Und Echtsein ist noch ein bisschen mehr als Real Talk. Ja? Vielleicht kennt ihr das auf irgendwelchen YouTube-Channels oder so, wenn der dann die Leute sagen, lass mal Real Talk machen, aber in Wirklichkeit sagen ja trotzdem nur, was sie sagen wollen und was sie vorher schon ausgedacht haben. Ne? Aber Echtsein bedeutet auch, ich lasse dich rein in meinen Alltag. Du darfst reinkommen in mein Wohnzimmer, auf mein Sofa, darfst da sitzen, darfst mich erleben. Das bedeutet ja Echtsein. Echtsein kostet Mut. Ich will mal folgendes Bild gebrauchen. Ja, wir haben ja, jeder von uns hat ja ein Leben mit ganz, ganz unterschiedlichen Erlebnissen. Und wenn wir gerade an das Wohnzimmer denken und an unsere Couch und an die Wohnzimmerwand, dann, wenn wir auf der Couch sitzen, wir hängen dann Bilder auf bei uns zu Hause, die schön sind, schöne Erinnerungen. Und wenn Gäste kommen, dann können sie die Bilder sehen und dann sehen sie, ach, was für eine schöne Familie. Ja, ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, wo meine Frau und meine Kinder, wo wir in den Weinbergen sind. Der Fischingen hat einen schönen Tag, waren dann auch noch um 5 Schilling. Oh, ich weiß gar nicht, darf ich Werbung machen? Vergesst das, wir waren in einem Restaurant und es war einfach ein schöner Tag und sowas hängt man sich auf oder stellt sich aufs Büro, das steht in meinem Schreibtisch, meine Kinder haben da noch so Aufkleber draufgeklebt, genau, und dann ist das einfach eine schöne Erinnerung. Sowas hängen wir doch hin, oder? Und dann kennt ihr das vielleicht auch, aber dann passiert das Leben irgendwie. Ne? Und wenn mein Sohn Lenny und ich, wir spielen dann halt Fußball im Flur, wo auch so Bilder hängen. Und dann geht es halt ab, ja, wenn der VfB Lenzkirch gegen den SC Papahausen spielt, dann geht es ab und dann fliegen die Bälle. Und zack ist auch mal so ein Bilderrahmen unten. Und plötzlich kriegt der Risse. Plötzlich kriegt der Risse und geht kaputt. Weil das Leben ist. Echtes Leben ist nicht nur das Schöne, ne, das wir präsentieren, wie wir uns darstellen auf Insta oder im Wohnzimmer, irgendwie so, sondern das hat auch viel mit Verletzungen zu tun. Manchmal geht was kaputt in unserem Leben. Und manche Dinge, die lassen wir dann gar nicht mehr hängen, manche Bilder, die hängen wir dann gar nicht mehr auf, manche Erlebnisse wollen wir nicht mehr in unserem Leben, in unserem Wohnzimmer haben, sondern die stecken wir in Kisten und dann kommen die in den Keller. irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, Verletzungen, Versagen, Schwachheiten, Charakterschwächen, in denen man nicht leben will, die man versucht irgendwie zu vermeiden, zu verbergen, Schuld, Sünde, irgendwie was nicht gut war, Versagensängste. Unterschiedliche Sachen können da drin sein. Und das gehört auch zu unserem Leben dazu. Das gehört auch zu deinem Leben und zu meinem Leben dazu. Aber wir packen es gerne in Karton und stellen es in den Keller, wo niemand hinkommt und wo das niemand finden kann und das niemand sieht. Ich weiß nicht, was in deinem Karton drin ist, ob da Streit drin ist, ob da Krankheit drin ist, vielleicht Gewalterlebnisse, vielleicht Versagen, peinliche Momente, für die du dich schämst. Ganz egal was. Und diese Kisten, die stehen eben aus diesem Grund unten im Keller, weil wir nicht wollen, dass jemand anguckt. Aber gleichzeitig wollen wir noch was anderes. Also wir wollen die schlechten Seiten verbergen, aber wir wollen auch so geliebt werden, wie wir wirklich sind. Oder? Das wollen wir auch. Wenn es um Beziehungen geht, wollen wir uns gut darstellen, aber wir wollen auch geliebt sein, wie wir wirklich sind. Und dann ist es ein Problem. Ja? Versteht die Spannung? Manchmal sagen Leute zu mir, hey Timo, es wäre doch schön, irgendwie mal auch Zeugnisse zu haben vorne auf der Bühne. Einfach um einander teilzuhaben. Das müssen ja nicht immer so die tollen Geschichten sein, sondern man kann einfach auch an den Schwächen lernen und so. Und dann sage ich, ja, stimmt, das macht das Ganze, Glauben auch authentisch. Aber wärst du bereit, dich dann auf die Bühne zu stellen? Machst du das? Ja, dann merkt man, oh, das will man auch nicht so sehr, ne? Man will seine Schwächen lieber für sich behalten. Es gibt Dinge, die wollen wir im Keller halten. Auf der einen Seite wollen wir Transparenz und wir wollen Glaubenserlebnisse schaffen auch und das erleben. Auf der anderen Seite wollen wir nicht schwach sein, sondern wir wollen stark sein. Und das ist manchmal so ein Widerspruch. Ein Widerspruch. Unser Glaube, wenn wir ehrlich sind, ist gar nicht immer so ein Siegeslauf. Ja, Zweifel sind da, Verletzungen sind da, Dinge, die wir nicht verstehen, sind da, Sünde ist da. Und deshalb lassen wir die Sachen lieber im Keller. Und deshalb passiert dieser ehrliche Austausch nicht. Und deshalb passiert aber auch dieses Geliebtsein, wie wir sind, nicht so richtig. Verstehst du das Dilemma? Es gibt so einen Sehnsuchtswiderspruch zwischen der Sehnsucht, als der Starke dazustehen und der Sehnsucht, echt und wahrhaftig zu sein. Und auch so geliebt zu werden, wie man ist. Was machen wir jetzt? Der Epheserbrief, der sagt, für echtes Wachstum im Glauben zueinander und zu Christus brauchen wir Wahrhaftigkeit und Liebe. Wir brauchen auch die Liebe, nicht nur die Wahrhaftigkeit. Und wie schaffen wir das? Der Epheserbrief sagt, im Wachstum zu Jesus, im Wachstum zum Haupt hin. Was finden wir da? Was finden wir bei Jesus? Ich glaube, du hast es schon mal erlebt, wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen und ihm zu glauben. Weil irgendwann kam da dieses eine Schlüsselerlebnis in deinem Leben als Christ, dass du gemerkt hast, du brauchst ihn irgendwie. Ich möchte es mal persönlich machen. Bei mir, da war das so, ich dachte früher immer, ich muss mich an die Gebote halten und mich anstrengen in meinem Leben, irgendwie ethisch ein guter Christ zu sein, so muss das irgendwie gehen. Und wenn ich so lebe, wie Jesus möchte, dann bin ich ein besserer Mensch, dann werde ich gut und glücklich leben und dann wird mich Jesus auch annehmen. Und ich weiß noch, wie ich das irgendwie nicht geschafft habe. Da war ich gar nicht so alt. Ich habe schon als Kind gemerkt, dass ich das nicht geschafft habe. Und so ein Schlüsselerlebnis hatte ich vor 25 Jahren, als ich ungefähr 14, 15 Jahre alt war, habe ich so ein Buch gelesen von William MacDonald über die Gnade. Und ich habe gemerkt, wie mich das so geflasht hat. So geflasht hat, dass ich da weinend von dem Sofa, ja, auf die Knie gefallen bin, weil ich einfach realisiert habe, Jesus weiß alles. Alle Sünden, allen Egoismus, alles Schlechte, alles Unvollkommene, alles Hässliche an mir. Sogar die hässlichen Gedanken, die sonst niemand kennt. Alle Selbstzweifel, alles, was so in der Box drin ist. Alles, was da drin ist. Er hat die geöffnet. Er hat alles miterlebt. Er weiß sogar besser, was da drin ist als ich, weil ich manches zu verdrängen suche. Und trotzdem liebt er mich. Und zwar so sehr, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Obwohl er weiß, was in meinen Kartons drin ist, in meinem Keller. Er vergibt mir. Hier werde ich wirklich so geliebt, wie ich bin und nicht nur so, wie ich mich gebe. Das ist dieses große Erlebnis, das wir als Christen gemacht haben, in dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben, wo wir das erkannt haben mit der Sünde und mit der Vergebung. Dass wir mit unserer Schuld bei ihm angenommen sind. Und ich kann wirklich gar nicht anders, ich muss ja Real Talk mit Jesus machen, weil er ja sowieso alles weiß. Und dann kam da das Potenzial für echte Veränderung, weil ich nichts mehr zurückhalten musste. Ja, damals vor 25 Jahren. Nichts mehr zurückhalten musste. Weil ich so geliebt war, wie ich bin, wegen der Liebe. Und das hat mich unglaublich aufgerichtet, hat mir ein Selbstbewusstsein gegeben. Weil Jesus das gemacht hat für mich, weil er mich so angenommen hat, wie ich bin. Ich bin in Ordnung so. Nicht, weil ich keine Fehler gemacht habe, sondern weil ich trotz der Fehler geliebt werde. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin mir sicher, dass du, wenn du hier drin sitzt und an Jesus glaubst, dass du sowas mal erlebt hast. Die Frage, die ich dir aber stellen will, ist, wer glaubst du das immer noch? Lebst du da immer noch drin? Traust du dich immer noch, deine Kisten rauszuholen aus dem Keller? Und wenn das schon ein paar Jahre her ist, dann bin ich mir sicher, so wie bei mir auch, dass da noch was dazugekommen ist. Dass die Kiste vor 25 Jahren noch sehr viel kleiner war. Oder vielleicht nur eine und jetzt sind es 20. Glaubst du das immer noch? Lebst du darin? Ist dir bewusst, in der Heiligkeit, im Angesicht der Heiligkeit von Gott und von Jesus, ist dir bewusst, wie sündig du bist? Dass du viel sündiger bist, als du jemals dir vorgestellt hast. Als ich damals 15 Jahre alt war und dann so meine persönliche, wirkliche Phase hatte in den nächsten Jahren und mich irgendwann entschieden habe, vollzeitlichen Dienst zu gehen, da habe ich gedacht, wenn ich 40 bin, da bin ich aber fromm, du. Ja, da geht's ab. Ja. Da habe ich ein perfektes Leben, oder? Dann habe ich es doch irgendwann geschafft. Da habe ich Jesus mein Leben gegeben und den Heiligen Geist und ja, dann habe ich es geschafft irgendwann. Und jetzt gucke ich zurück auf die letzten 40 Jahre, auf mein jetziges Leben und komm vor Jesus und vor Gott und lass sein Licht hineinstrahlen in meinen Keller und in meine Kartons. Und ich denke, ach du liebe Zeit. Und ich merke, dass ich sündiger bin, als ich das jemals für möglich geachtet habe. Und dass so viele Dinge, die ich eigentlich anders haben wollte, gar nicht anders geworden sind. Oder immer wieder ich in Dinge und Verhaltensweisen und Gedanken und so Sachen abrutsche. Und dann sehe ich in diesem perfekten Licht Jesu, wie sündig ich bin. Und das sind so wichtige Momente in deinem und meinem Leben, dass wir das tun, dass wir das regelmäßig tun. Weil das nimmt uns die Verurteilung anderen gegenüber. Wir werden dadurch gnädige Menschen. Wenn wir wissen, dass wir in jeder Phase unseres Lebens und unseres Daseins auf die Gnade Gottes angewiesen sind, dann können wir andere Menschen nicht mehr verurteilen. Wir brauchen das, diesen Spiegel, den Jesus uns vorhält in seiner Vollkommenheit, immer wieder neu. Ich könnte nicht Seelsorge machen, wenn nicht Gott immer wieder diesen Spiegel vor mich halten würde und ich mich darum kümmern würde. Da kommen dann Leute, einer hat einen Mord begangen. Andere hat Gewalt ausgeübt in seiner Familie, gegenüber anderen Menschen. Nächste hat auf jemanden eingestochen, der fremdgegangen ist mit seiner Frau. Ein anderer hat seine Kinder verletzt, seine Eltern auch verletzt. Verbal. Missbrauch in Gemeinde. Glaubensmissbrauch. Und viele, viele Dinge, was auch in Gemeinde passiert. Und wenn ich nicht genau wüsste, Timo, du bist selber nur aus Gnade gerettet, wären diese Situationen schwierig. Weil ich aber weiß, dass ich aus Gnade gerettet bin und dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich jemals gedacht habe. Und das nicht nur weiß, weil ich es mal in der Predigt gehört habe, sondern das erfahren habe über Jahrzehnte des Lebens im Glauben, kann ich nicht mehr verurteilen. Es geht nicht mehr. Egal, wer mir gegenüber sitzt. Und das schafft die Tiefe für Wahrhaftigkeit. Wenn ich selber weiß, wie sündig ich bin, dann kann ich andere nicht mehr verurteilen. Und wenn ich einen Freund habe, der weiß, wie sündig er ist, und ich weiß, wie sündig ich bin, dann kann da hochkommen, was will. Dann kann in der Kiste drin sein, was will. Ich kann ihn nicht mehr verurteilen. Weil genauso wie er, bin ich auch auf Gnade angewiesen. Die Kraft für diese heilsamen Beziehungen, die wir in Gemeinde und in Kleingruppen und in Freundschaften leben können und auch in der Ehe, diese Kraft kommt aus der Selbsterkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und nicht aus der Stärke. Manchmal glauben wir in Beziehungen, wir müssen immer wissen, wo es lang geht, wir müssen immer Antworten haben, wir müssen das Starke sein und dann sind wir die beste Hilfe für den anderen. Aber das stimmt nicht. Sondern echt zu sein, reflektiert zu sein, um seine eigenen Schwächen zu wissen und dazu zu stehen, das macht uns zu guten Zuhörern und zu guten Gegenübern. Und das gibt überhaupt, das setzt überhaupt das Potenzial frei, dass wir selber diese Dinge, in diesen Dingen wachsen können und dem anderen helfen können, in seinen Herausforderungen zu wachsen. Und deswegen ist in dieser christlichen Gemeinschaft so viel Potenzial drin. Wisst ihr, keiner von uns ist Christ geworden, weil er oder sie so toll ist, sondern weil er oder sie total auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir sind hier auch als Gemeinde, sind wir keine Versammlung von den besseren Menschen. Das sind wir nicht. Wir sind nicht besser, die besseren Menschen. Wir sind nicht die heiligeren Menschen sind. Wir sind die geheiligteren Menschen. Das stimmt. Und in dem Sinne sind wir vielleicht heiliger, aber nicht aus unserer eigenen Kraft oder weil wir besser sind, sondern weil wir geheiligt sind durch die Gnade Jesu. Ja, das ist ja das Selbstverständnis von uns Christen. Wir sind keine Versammlung von besseren Menschen, sondern von durch Gnade geheiligten Menschen. Wir leben Gemeinde nicht, weil sich dort die besonders braven und ethisch hochstehenden Leute treffen, sondern weil wir dort einen Ort haben, an dem wir mit unserem Zerbruch und unserer Schuld hinkommen können. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Um Gemeinde zu verstehen. Gemeinde ist nicht der Ort, wo die besseren Menschen hinkommen, sondern Gemeinde ist der Ort, an dem wir mit unserem Zerbruch und unserer Schuld hinkommen können. Und den Zerbruch, den wir manchmal erleben an anderen Menschen, auch an leitenden Persönlichkeiten, der erinnert uns immer wieder neu daran, dass wir das Evangelium brauchen, dass wir Jesus brauchen. Es wird ja viel geschimpft über Kirchen, über Gemeinden, über Leiter, die gefallen sind. Da kann man ganz leicht drüber schimpfen. Diese ganze Skandale in der Kirche und so, und das sind alles schlimme Dinge. Und entweder sagen wir, ja, was ist das denn? Und dann drehen wir uns ab und wollen nie was mit Kirche und Gemeinde zu tun haben. Oder wir sehen, wow, wenn sogar die Leute, die das nie wollten, trotzdem so böse Dinge getan haben, wie sehr brauchen wir die Gnade Gottes? Wie sehr sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns gnädig ist? Gemeinde ist ein Ort, an dem Zerbruch und Schuld einen Platz hat und heil werden kann. Und manchmal erleben wir deshalb in Gemeinde auch Verletzungen. Vielleicht denkst du das nämlich jetzt gerade. Vielleicht denkst du, ja, das hört sich ja alles gut an, Timo, was du erzählst über diese Offenheit und darüber, den anderen nicht zu verurteilen und zu einer gnädigen Haltung dem anderen gegenüber zu kommen. Aber ich habe in Gemeinde was ganz anderes erlebt, vielleicht sogar in dieser Gemeinde. Ich habe erlebt, wie ich meine Schwäche zugegeben habe und andere Leute haben mir einen Strick draus gedreht. Plötzlich habe ich meine Box aufgemacht und plötzlich haben die mich in eine Box gesteckt und gesagt, das ist doch der Punkt, Punkt, Punkt. Das ist doch die, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe was anderes erlebt, Timo. Vielleicht denkst du das. Und das ist eine Realität. Das will ich nicht kleinreden. Ich will nicht so tun, als ob wir die perfekte Gemeinde wären. Aber ich hoffe und ich bete, und deswegen predige ich auch heute so, dass wir darin besser werden. Dass wir selber so abhängig uns machen und sind, also wir sind es schon, aber uns bewusst machen, dass wir es sind, von der Gnade Gottes, dass wir zu einer liebenden Atmosphäre kommen hier, wo wir einander nicht verurteilen, sondern einander lieben. Und dass unsere Kleingruppe solche Orte werden, wo wir selber schwach sein dürfen, echt sein dürfen, authentisch sein dürfen, um dann geliebt zu werden, wie wir sind. Wir können ja nur lieben, sagt der erste Johannesbrief, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Und deswegen ist das der Schlüssel dazu, zu einer Liebe zu kommen, auch als Sünder in einer Gemeinde, dass wir sagen, ich beschäftige mich mit dieser Liebe von Jesus so sehr, bis sie mich erfüllt. Ich liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Echt sein bedeutet dann letztlich immer ein Risiko, weil auch Schwächen von uns offenbar werden, wenn wir echt sind. Aber was ist die Alternative? Die Alternative wäre, zu heucheln, unsere Schwächen für uns zu behalten, Masken zu tragen, die ganze Zeit so ein Insta-Face aufzusetzen. Und jetzt stehen wir vor der Entscheidung. Was wollen wir? Und ich mache euch Mut, dieses Vertrauen zu wagen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in Gemeinde solche Plattformen es auch gibt, die gut funktionieren. Und du musst es nicht von jetzt auf gleich machen. Wenn du eine Kleingruppe besuchst, dann kannst du wachsen. Woche von Woche zu Woche. Vertrauen kann wachsen zwischen dir und den Personen, die da sind. Oder wenn du Freundschaften lebst, über Jahre hinweg wächst Vertrauen. Und dann kannst du mal so einen Karton auch aufmachen. Wenn das Vertrauen da ist. Dich öffnen. Und dann kann da Glaube hineingesprochen werden von dem anderen. Und du kannst wachsen im Glauben. Wahres Wachstum im Glauben erfährst du nur so weit, wie du deinen Kartons auf den Tisch packst. Natürlich gehören nicht alle Dinge auf die Bühne. Ja, ich sage euch auch nicht detailliert, was all meine Schwachpunkte sind. Ich sage euch heute nur, dass ich welche habe. Ihr werdet es auch erfahren, wenn ihr ein bisschen mit mir zusammenlebt. Ein paar davon zumindest. Du musst nicht immer allen alles erzählen, das ist klar. Aber hast du eine Gruppe oder ein, zwei Leute, wo du wirklich das erleben darfst? Ich mache dir Mut dazu. Es ist wichtig, Vertrauen zu bekommen, sich in Freundschaften oder Kleingruppen Zeit zu lassen. Aber dann ist es auch wichtig, sich zu öffnen, Stück für Stück. Und ich mache dir Mut, es zu wagen. Ich mache dir heute Morgen einfach Mut, es zu wagen. Diese beiden Dinge. Ich mache dir Mut zur Wahrhaftigkeit, erstmal Jesus gegenüber und dann auch anderen Menschen gegenüber. Und das Zweite ist, ich mache dir Mut zur Liebe. Die Liebe von Jesus in dein Leben strömen zu lassen und die Liebe von anderen Menschen auch in dein Leben strömen zu lassen, wenn du ihnen solche Dinge, die im Karton sind, sagst. Und dann aber auch die Liebe, die überfließt an andere, wenn andere dir ihre Kartons öffnen. Dass du eine Person bist, bei der man wahrhaftig sein kann, bei der man nicht verurteilt wird. Und wenn das jeder hier drin ist, dann sind wir eine Gemeinde, in der Liebe und Wahrheit herrscht, in der man wahrhaftig sein kann und wo das Glaubenswachstum durch die Decke gehen wird. Da freue ich mich drauf. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir vor dir wahrhaftig sein dürfen. Du kennst uns so, wie wir sind. Und ich danke dir, dass du auch ehrlich bist. Du selber bist auch wahrhaftig zu uns und du sagst uns, was falsch ist. Und wir würden daran zugrunde gehen, wenn du uns nicht gleichzeitig sagen würdest, dass du uns mehr liebst, als wir es jemals zu hoffen gewagt haben. Und so danke ich dir, dass wir in dir diese Freiheit erfahren dürfen, wahrhaftig geliebt zu werden. Und ich wünsche mir sehr für mich selber, Jesus, und für jeden, der hier sitzt, für unsere Gemeinde und für jeden, der am Bildschirm zuguckt, dass du diese Liebe und diese Wahrhaftigkeit wirkst. Dass wir da gemeinsam darin wachsen, indem wir Beziehungen wagen, indem wir es wagen, in Kleingruppen zu gehen, indem wir Leute in unser Leben hineinsprechen lassen, Stück für Stück. Und dass wir selber so Menschen werden, die anderen Menschen so begegnen können. In dieser Gnade, mit der du uns begegnest, ja, dir zur Ehre. Amen. Ein Segen aus Epheser Kapitel 3, Verse 16 bis 19. Der lebendige Gott gebe dir Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, sodass Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt. Er schenke dir, dass du in seiner Liebe eingewurzelt und gegründet bist, damit du gemeinsam mit allen Gläubigen die Liebe Christi in neuer Tiefe begreifen kannst. Diese Liebe übertrifft alle Erkenntnis und führe dich in die ganze Fülle Gottes. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.